Werte Bildungstrinker, wir sind heute zu dritt und sitzen in den bildungstrinkenden legendären Büroräumen des Le Lion, die dringend einer Überarbeitung bedürften, und haben uns überlegt, das will doch eh keiner hören. Dann haben wir uns gedacht, da müssen wir Leute mit reinnehmen, die Menschen hören wollen, saßen im Café Paris, guckten aus dem Fenster und wer steht vor dem Le Lion?
Mario Kappes.
Awesome.
Everything is
awesome. Ich konnte meine Zigarette nicht zu Ende rauchen. Vielen Dank dafür, Jan. Aber ich habe einen Kaffee gekriegt.
Darfst du in meinem Büro rauchen? Haben wir schon mal gemacht.
Sehr angenehm.
Ich hole mal Aschenbecher. Ich habe doch den großen Gordon.
Ich fühle mich gerade wie so ein großer Hamburger Politiker.
Der darf auch überall rauchen. Das genau. Ist Kappes natürlich auch.
Bitte seht's mir nach, dass Kappes keine Mentholzigarette ist.
Das ist guck mal den Aschenbecher.
Tja, es ist live.
Wenn man an der Größe des 50er Jahre quietschgelben Gordonsaschenbecher erkennen kann, wird da viel drauf, wenn der gelehrt werden muss.
In diesen Aschenbecher passen exakt 47,3 Zigarettenstummel.
Und was ist das, ein Zigarren gerechnet?
Das sind eigentlich Zigarren, ja. Was Mario nicht weiß, ich habe ihm das immer mal versprochen, jetzt kriegt der Herr Bauer, ich nicht, ich habe schon getrunken, Herr Bauer kriegt ein bisschen ab, aber nicht so viel, ich habe hier noch so eine Restflasche stehen.
Eine Restflasche. Holy shit.
Das ist die Dalmore Constellation Serie.
What?
Die hat mir freundlicherweise, ich hatte vor 2 oder vor 10 Tagen so ein Tasting mit der Firma Borco und die haben aus dem Hause Dalmore ein paar Fläschchen mitgebracht und diese Flasche kostet 28.000 Euro. Und dann dachte ich, das ist jetzt der Kapsel, das gute 4CL. Damit sind wir wahrscheinlich über Monatsgehalt, nee, nicht ganz.
Doch, sind wir.
Glauben Sie ihm kein Wort. Herr Bauer macht IT, also das ist ein Tagessatz.
Und
ist aber auch weniger. Nee, ist relativ gleich eingeschränkt.
Ja,
42 Jahre alt, 1996, ist zur Mondlandung abgefüllt worden. Die Fässchen. Die jüngsten da drin gibt's auch. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Hat ein bisschen, was hat das? Hier habe ich es gar nicht mehr. Hier stehen ja nur, das ist so ein nicht legales Label.
42 years old.
Ja. Ich habe vergessen, der ist ziemlich, ich habe es auf einer Tasting Note irgendwo stehen, die habe ich leider nicht mehr hier. Der ist, ich glaube, 57 Volumen. Also das ist ein bisschen, man merkt durchaus, dass er Alkohol hat. Lässt sich nicht streiten.
Sehr angenehm.
Ja. Viel Spaß. Das ist sozusagen okay. Zum,
Herr Bauer.
Das Hause Dalmore empfiehlt bei Tastings immer einen großen Schluck und dann aber sozusagen nahezu konträr zu der Anzahl der Jahre das im Mund zu lassen und darauf rumzukauen. Mhm. Also mindestens hier 25 bis 30 Sekunden im Mund zu halten und rumzukauen. Das ist durchaus, das ist bei hochprozentig ein bisschen anstrengend, fand ich dann so. Aber man kriegt schon die Fülle mit.
Oh.
Das war sozusagen, ich meine, jetzt darf ich umso geil rauf werden, aber das war sozusagen als Entschädigung für die abgebrochene Zigarette vor der Tür. Ich weiß, wie unangenehm so ist.
Oh, das machen wir jetzt immer so.
Lieber Sven Sudeck.
Womit wir wieder beim Thema Tagessatz sind. Ja, genau. Nennen wir es Tagesschluck.
Wir brauchen Nachschub, die Flasche ist leer. Das ist aber schon mal sportlich, oder?
Wow.
Oder? Nice. Ich kann es jetzt, also dafür fehlt mir die Kennerschaft. Ich kann die 28.000 nicht ganz rausschmecken.
Nee, ich kriege auch nur so 26.000.
Habe ich auch, genau das habe ich auch. Ich dachte vielleicht eher eine gute 20.
Ja.
Aber es hat schon Charakter, kann ich ja sagen. Ganz interessant, oder? Mhm. Damit habe ich hier auch alle überrascht und genullt. Das ist so die Idee. Jetzt haben wir uns alle sozusagen auf Null gesetzt.
Ja, sehr schön.
Ja, jetzt geht's los.
Vielen Dank dafür.
Wir haben überlegt, über was wir als nächstes reden. Wir haben beim letzten Mal über den Gimlet geredet. Das ist ja schon ein alter Klassiker. Kann man ja mal sagen. Das ist ja schon, den gibt's wahrscheinlich. Herr Bauer hat letztes Mal angemerkt, wir müssen irgendwann mal Drinks finden, die nicht schon bei Paul Clark und bei Jeffrey Morgenthaler besprochen wurden.
Es muss irgendwelche Drinks geben, die noch nicht bei den.
Da gibt's natürlich ein paar Le Lion Klassiker. Und einige davon, etliche, kommen aus der Hand von Herrn Kappes hier kreiert.
Dann, dann, dann.
Dann, 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 dann. Wobei, das stimmt gar nicht. Der Brandy-Drink kommt nicht von hier, den hast du vorher kreiert.
Den habe ich vorher kreiert.
Dann haben wir
das ist quasi ein alter Klassiker.
Wir können dann über den, wie heißt er nochmal?
Don Raphael.
Okay, Don Raphael reden, den Professor Langnickel und dann den Costa Amato, den neuen Costa Amato. Vielleicht fallen uns noch mehr ein. Wir haben allerdings nur 40 Minuten, weil in genau 37 Minuten öffnet das Le Lion und dann muss Herr Kappes unten stehen. Und noch hat er ein Sweater an, also wir haben jetzt noch 34 Minuten. Fliege
drüber.
Genau. Binde dir eine Fliege.
Fangen wir doch mal mit dem
sehr gut.
Don Raphael an, oder?
Mhm. Schon mal probiert, Herr Bau?
Ich bin nicht sicher. Ich glaube nicht.
Aha. Obwohl, ja. Warte mal. Also es kommt dann haben wir beide in 37 Minuten einen Termin. Und Le Lion. Don Raphael, für mich ein Drink, den ich, wenn ich ihn empfehle im Le Lion, wahrscheinlich sind wir da noch nicht zusammengekommen, ist wirklich unmittelbar nach dem Essen. Das ist für mich ein Nachtisch für den erwachsenen Mann. Das ist ein Digestiv. Der hat Wumms, der hat Süße, aber auch ein paar verspielte Aromen dahinter. Vielleicht vorweg das Rezept?
Auf jeden Fall.
Ja. Wir haben eine ordentliche Portion Cardenal Mendoza. Warum das dieser spanische Brandy sein muss, erzähle ich gleich in der Geschichte. Dazu kommt ein wenig Pedro Ximenez Sherry, sein Sherry aus rosinierten Trauben. Und dieses Rosinenaroma ist auch vorherrschend in dem Drink. Die beiden habe ich zusammengegeben, aber da fehlte noch ein bindendes Element. Und das ist für mich der Orange Bitter und recht ungewöhnlich die mitgerührte Orangenzeste. Also nicht am Ende nur drüber gedrückt, sondern wirklich mitgerührt, um nochmal ein deutliches Orangenaroma in diese beiden sehr kräftigen Aromen
zu kriegen. Was in der Tat ein interessanter Unterschied ist. Wir haben das mal mit und ohne probiert.
Ja.
Und das ist ja das Schöne. Mhm. Auf der einen Seite will man, Herr Kappes und ich sind ja doch schon ein, zwei Jahre im Geschäft und manchmal müssen wir so ein bisschen schmunzeln, wenn es dann zu verrückt wird, so auf Seiten der Barkeeper. Aber das sind natürlich auf der anderen Seite schon die Nuancen, die wir auch schätzen.
Ja.
Vielleicht nicht so drüber reden, aber man merkt das schon.
Ja, definitiv. Es macht einen ganz deutlichen Unterschied. Weil erst diese Orange, diese beiden recht kräftigen Aromen, die sehr dicht beieinander sind, trotzdem zusammenführt. Das ist sehr spannend. Don Raphael, der Name lässt vermuten, dass es mit einer Person zu tun hat. Raphael ist ein Mensch, der mich ganz, ganz nachhaltig in Jerez de la Frontera beeinflusst hat. Ich war im Vorfeld schon lange großer Fan des spanischen Brandys Cardenal Mendoza und habe dann beim Andalusien-Urlaub natürlich die Chance genutzt, mir endlich mal diese Bodega, diese Destille anzuschauen. Und Destille ist es eigentlich gar nicht, also diese Bodega anzuschauen. Und
das heißt, die destillieren da nicht, die lagern
die
da.
Die destillieren dort nicht, das heißt, der Rohbrand wird außerhalb destilliert,
ja.
Da wo die Trauben wachsen und wo die Weine sind, weil der Transport der Spirituose halt einfach wesentlich günstiger ist, als dann alle Rohstoffe rüberzubringen und dort zu destillieren. Deswegen wird vor Ort nicht destilliert, sondern nur gelagert, in dem für Jerez de la Frontera und dem Brandy Jerez bekannten Lagerverfahren Solera-System. Nun bin ich da voller Elan hin, meine Frau dabei, mein bester Freund mit seiner Frau und dessen damals, ich weiß nicht wie alt, Tochter, noch sehr jung. Dachte so, ja, da vorne ist die große Destille von wem auch immer, da gibt's Tio Pepe, da gibt's Gonzales Bias, da gibt's alle möglichen großen Unternehmen und da fahren schon die Busse vor, da stehen schon die Olivenstationen bereit, da wird alles Mögliche getan, da kommen Leute mit großen Geschenktüten raus. Ähnlich wird das ja auch bei Cardenal Mendoza laufen.
Man ist auf die Touristen vorbereitet, die aus Deutschland zufällig
ganz
unangemeldet an dem Tag. Das ist hier jetzt alles kein Problem.
Nun stehe ich vor dieser weißen, ehrfürchtigen Halle und da ist nichts. Kein Tor, kein...
Keine Tüten,
keine Oliven, keine Busse. Nicht mal Platz für Busse ist dort.
Keine Menschen mit Regenschirmen, die ihre Gruppe aus Deutschland bitte.
Oh, ja.
Ein kleines Haus mit weißer Front und irgendwo versteckt der Schriftzug Cardenal Mendoza, Sanchez Romate. Das war's. Na gut, dachte ich. Irgendwo wird es auch hier eine Tür geben, durch die du eintreten kannst. Das habe ich dann auch getan. Und dann stand ich dort vor, naja, so ein Pförtnerhäuschen. Und dort brachte ich nun mein Anliegen, dieses Haus mal besichtigen zu dürfen und die Herstellung mir anzuschauen vor. Und erst verstand man mich gar nicht. Und dann so mit halbem Englisch ging das dann von deren Seite. Und dann sagten sie halt nur, nee, das machen wir nicht. Das ist aber schade, weil ich bin ja nur extra aus Deutschland hierher gekommen. Und letztendlich hat meine Frau mich für Andalusien begeistern können, weil dort dieser Sprit herkommt und ich mir das dort angucken kann. Naja, schlussendlich haben sie es dann bewerkstelligt, dass eine Dame runterkam aus ihrem Büro, die auch Deutsch sprach, weil sie im Vorfeld in Frankfurt gelebt und gearbeitet hat und hörte sich nun nochmal an, was ich denn nun wolle. und führte dort ein Interview mit mir, wo ich kurzfristig am Überlegen war, ob das jetzt ein Einstellungsgespräch ist, weil sie wirklich 1000 Fragen fragte, was wie meine Berührung zu diesem Brandy ist, woher ich das kenne, was ich beruflich mache, wo ich herkomme, wie denn diese Bar wäre, was man denn so tut. Und
seinerzeit war es das Sofitel, oder?
Seinerzeit war es das Sofitel, richtig. Okay. Sofitel am alten
Ball. Barchef kommt schon ein bisschen.
Ja, kommt man so ein bisschen mit diesem 5-Sterne-Ding.
Ja, hatte man schon eine Visitenkarte wahrscheinlich.
Ja, ja, klar. Sah gut aus.
Sehr gut.
War richtig.
War eine ordentliche Visitenkarte.
Ja, ganz genau.
Und ein gutes Haus. Sehr gut. Das hilft.
Zumindest war diese gute Frau dann so freundlich zu sagen, okay, ich frag mal kurz unseren Master-Distiller, ob er denn dann Zeit hat, weil wir heute wirklich relativ wenig zu tun haben hier im Haus und gut möglich, dass er sich die Zeit nimmt, aber da muss er Lust zu haben.
Darf ich fragen, ist es Master Distiller oder Master Solera?
Master Blender, Master Solera, genau. So. Kellermeister heißt die richtige Übersetzung dort vor Ort. Richtig.
Okay.
Und dieser Mann kam dann, sprach natürlich kein Wort Englisch, geschweige denn Deutsch, nur Spanisch. Ich in Spanien natürlich völlig unvorbereitet mit meinen Deutsch- und Englischkenntnissen. Nun gut. Aber sie, diese Dame, erklärte sich dann bereit, uns dort mit zu begleiten durch dieses Haus. Nachdem er sich bereit erklärt hat, uns da zu führen. Was natürlich ein ganz großer Moment war, weil er sagte, ja gut, dann machen wir das jetzt, dann gehen wir da jetzt mal durch und dann zeige ich dir was. Okay. Gesagt, getan, wir gingen durch und ich habe wirklich, um es kurz zu machen, vom Rohbrand bis zum 50 Jahre gelagerten Brand alles probiert. Nebenher natürlich auch alle Sherry-Qualitäten, die in diesem Haus hergestellt werden unter dem Siegel La Sacristia, was ein kleiner, edler Raum ist. Die Katholiken unter uns kennen den Begriff Sakristei, also der Ort, in dem das...
Das habe ich schon gehört, also bitte.
Ja, genau. Ne? Also das Allerheiligste hinten.
Protestant oder konfessionslos?
Ja, konfessionslos.
Verstehe. Auch die Konfessionslosen unter uns kennen die ganzen Sakristei.
Aus der katholischen Zeit
noch, ja. Verstehe. Ganz genau. Verstehe.
So, zumindest wurde ich da durchgeführt und ich muss ganz ehrlich sagen, also die ersten 20 Minuten hat die junge Dame noch übersetzt. Danach war eine Übersetzung nicht mehr nötig, weil einfach auch durch den harten Alkohol, den wir dort in rauen Mengen und den 40 Grad, die dort herrschten, zu uns genommen haben, verstanden wir uns
blind. Da lernt man immer perfekt Spanisch.
Absolut. Das war sehr eindrucksvoll. Er hat mich dann durchgeführt. Hat mir alles Mögliche gezeigt. Ich habe dann auch endlich, schlussendlich dann das Lehrersystem, wie es heute benutzt wird, verstanden. Und habe am Ende von ihm, was so das Größte war, eine Flasche des Nonplusultra, und so schmeckt er auch, von ihm aus dem Fass abgefüllt geschenkt bekommen. Was sehr ungewöhnlich ist, weil dieser Nonplusultra, wie er damals war, heute wird er schon wieder in größeren Mengen hergestellt, aber damals wurde er wirklich nur handabgefüllt aus dem Fass an 200 Leute, respektive Gourmet-Restaurants, Bars, die im Fokus waren, aber halt auch die erste Flasche immer an spanische Königshaus verteilt. Also man konnte das nicht bestellen, man konnte das nicht verkaufen oder man konnte es nicht kaufen, sondern man bekam es. Mhm. Und da rauszugehen mit dieser Flasche,
bitte? By appointment.
Absolut. Mit dieser Flasche dort rauszugehen, war schon ein ganz großartiges Gefühl. Ich muss ehrlich geschehen, weder meine Frau noch mein bester Freund und deren anderen, haben verstanden, was das für mich bedeutet, warum ich jetzt gerade fast in Tränen nahe war und dann diese Flasche getragen habe, als hätten wir zu dem Zeitpunkt schon ein Kind gehabt. Aber nun gut. Eine kurze Zeit später wurde es allen dann aber doch so ein bisschen bewusst, was das denn da nun wohl wäre, was ich da im Arm hatte, weil wir gingen in eine empfohlene Tapasbar um die Ecke, was auch zwingend nötig war. Wir brauchten alle feste Nahrung nach diesem zweieinhalbstündigen Tasting und dieser Tour. Wir saßen da nur und bestellten unser Essen und das Erste, was passierte, war, dass der junge Mann, der diese Tapasbar dort betrieb, auf das Päckchen in meinem Arm, wo Nonplusultra drauf stand, guckte, größere Augen kriegte und wieder zurück.
Und er natürlich dachte, es sei ein Mitglied des Königshauses.
Und wieder zurück in die in seine Tapasbar ging. Wir saßen auf der Terrasse und mit einem Original Cardinal Mendoza Brandy Schwenker aus den 40er Jahren rauskam und den vor mich hinstellte. Woraufhin ich immer noch nicht Spanisch sprechend ihm versuchte klarzumachen, dass ich diese Flasche jetzt nicht öffnen möchte. Ich möchte das jetzt nicht trinken und ich werde jetzt auch davon nichts verteilen. Die Flasche ist zu und die bleibt auch zu bis zu einem besonderen Anlass. Nun gut, er verstand mich wohl nicht richtig, kam wieder raus mit einem zweiten Glas dieser Art. Ich so, nee,
er wollte mittrinken.
Auch so mittrinken, das wird nicht so funktionieren. Der dritte Anlauf, den er dann vollzog, führte dazu, dass ich verstand, was er wollte. Er kam nämlich mit Zeitungspapier raus und wickelte beide Gläser ein. Er wollte mir diese beiden Gläser schenken, damit ich zu Hause dann aus dem richtigen Glas diesen Brand trinke.
Wow, awesome.
Dann ging es weiter, dass eine Gruppe von Bauarbeitern dort ansässig, also wirklich, wie man sie sich im Bilderbuch vorstellt, im Unterhemd verschmiert, verschwitzt, einer noch mit dem Helm unterm Arm, am Nebentisch dann irgendwie auch ihr Mittag zu sich nahmen und rüberguckten und einfach nur rüberkamen, mir die Hand gaben und wieder gingen. Irritierte Blicke an meinem Tisch, übrigens jetzt auch gerade, aber damals auch.
Das ist durchaus verwundert.
Die erzählen wahrscheinlich zu Hause auch die Geschichte, wie sie dem Typ die Hand geschüttelt haben, der diese Flasche dabei hatte.
Ja, genau. Und später wurde mir dann doch nochmal klar gemacht, dass das wirklich sehr, sehr besonders ist, diese Flasche überhaupt haben zu dürfen. Und ja, so hatte ich sie dann. Ich hatte dann kurz überlegt, wann mache ich diese Flasche jetzt auf? Und habe damals dann gesagt, okay, sollte meine Frau mir irgendwann sagen, dass sie schwanger ist, mache ich die Flasche auf und der letzte Schluck wird dann getrunken, wenn das Kind geboren ist. Und genauso ist es passiert. Sowohl den ersten als auch den letzten Schluck habe ich mit dir, Jörg, getrunken.
Das stimmt, ja. Ich erinnere mich.
So habe ich ihm klar gemacht.
Plötzlich kam diese Flasche. Und
ja, dann habe ich ihm klar gemacht, dass ich ab dem 30. November 5 Wochen bezahlten Urlaub brauche. Ging mit diesem Schluck dann klar.
Jeder von uns ist käuflich. Das ist immer eine Frage des Einsatzes.
Genau. Also wieder zurück in Hamburg an der Bar wollte ich natürlich einfach diesen Moment für mich auch insofern einfangen, dass ich einen Drink mit dieser Spirituose mache, die mich jetzt nur so beeindruckt hat, dort vor Ort, aber auch im Vorfeld schon. Und somit habe ich dann den Don Rafael erfunden. Die Idee des Drinks in der Rezeptur ist, den Pedro Ximénez Sherry und den Brandy Cardenal Mendoza wieder zusammenzubringen, weil das Solera-System nachhaltig, also die Fässer nachhaltig aromatisiert sind durch den Pedro Ximénez Sherry und somit dieser Brandy halt ganz eindeutig dieses Aroma dessen hat. Hm. Ach, da wird was geöffnet.
Naja, Entschuldigung, hier sitzen zwei Menschen vor mir, die haben 28.000 Euro bis ihrem Glas. Mein Glas ist freundlicherweise leer geblieben. Herr Kappes, erinnert mich an diese beiden tollen Abende mit dem Super Brandy. Ich habe Durst. Ich muss jetzt mal einen. Ich hatte ihn noch im Schrank. Ich habe noch ein paar Flaschen Papi von Winkel stehen. Ich habe jetzt mal aufgemacht. Van Winkel Special Reserve 12-Year-Old Load Number B. Sehr ich habe jetzt einfach Durst bekommen.
Das ist zu Recht.
Mittlerweile 17:37 Uhr.
Ja, das wird schon kritisch.
Na, das wird nicht kritisch, das ist gut, wir machen zwei Folgen.
Aber ja, also zusammengeführt, Cardenal Mendoza.
Ich hoffe, man kann mir das nachvollziehen. Ich habe einfach Durst bekommen. Ich finde es nur was.
Völlig okay, du musst dich überhaupt nicht rechtfertigen.
Ja, also diese beiden Aromen des Pedro Ximénez Sherry und Brandy ist wieder zusammengeführt. Und das Bindeglied für mich in Aromatik, wie vorhin beschrieben, Orangenschale und Orange Bitter.
Ja.
Das Ganze gerührt, ohne Eis serviert. Fertig. Schön war ein späteres Erlebnis, wo ich den Drink mal auf einer Barveranstaltung zubereitet habe. Und Stefan Gabani, ein Mensch, den ich sehr schätze, ein Bartender, den ich lange sehr bewundert habe und auch immer noch bewundere für das, was er tut und wie er es tut, mir mitgeteilt hat, dass er auf seiner ersten Barkarte im Gabanis nach der Eröffnung diesen Don Rafael mit auf die Karte genommen hat. Da bin ich noch ein Stück gewachsen. Leider mehr nach vorne als nach oben, wie jeder weiß, der mich mal live gesehen hat. Aber nun denn. Don Rafael, bis dazu.
Ja, sehr schön. Ja, ich kannte die Geschichte, ich kannte das. Doch, ich glaube, das mit den Gläsern wusste ich, mit dem Bauarbeiter war ich mir nicht ganz sicher. Aber ich kannte, wir haben mal an dem Abend, die Geschichte kam mir bekannt vor.
Ja.
Sehr schön. Papi von Winkel geht auch, kann ich anders sagen. Schöner Nachmittagsbau.
Ja, ist auch ein schöner Nachmittagsbau.
Scotch.
Ja.
Der Daimler ist Scotch.
Oh, wow.
Ja. Und dann gibt's eine Geschichte über die Zubereitung des, oder die Erfindung des Professor Langnickels. Da war ich sozusagen mit zugegen. Das war, ich habe darüber geblockt, ich weiß nicht.
Ja.
War das 2009? Ich habe es nicht im Kopf.
2008, 2009.
Ja, so irgendwie nach dem Basis, ich glaube, es war am Anfang 2009 oder etwas. Ich musste nach.
Ja.
War eine sehr charmante Geschichte, also Herr Kappes kann gleich vorführen, ich mache nur mal so kurz den Opener. War es ein Sonntag oder ein Montag?
Es war ein Sonntag. Es war eine der legendären Sonntagsschichten. So begann auch dein Blogantrag, glaube ich.
Genau. Dann müsst du wahrscheinlich 2008, weil wir haben am Anfang, da hatte ich halt diese Vision, dass wir eine Bar muss immer aufhaben.
Mhm. Die wir jetzt auch wieder verfolgen.
Die verfolgen wir. Ja. Es gab zwischendurch so einen zweijährigen Einbruch oder irgendwann haben wir gesagt, die Bar muss immer aufhaben, solange wir das bezahlen können. Das kam dann so ein Zusatz und nach dem Komma sozusagen. Genau. Eine Bar muss immer geöffnet sein, Komma, das war eine, wie auch immer. Und es war ein ganz ruhiger Abend, es kam ein Gast, glaube ich, war vorher im Café Paris essen, so ein älteres Paar. Und irgendwie hat er eine Affinität zu Eau de Vies.
Und dann. Nee, zu Sherry.
Stimmt, aber wir haben ja erst mit dem Dr. Sack angefangen,
deswegen. Nee, es war anders. Es ging um Sherry-Drinks, ja. Er hatte eine Affinität zu Sherry. Und da war ich natürlich sofort auf den Plan gerufen, weil Sherry durch die Geschichte Jerez de la Frontera etc. schon immer irgendwie auch mein Steckenpferd war. Leider immer noch viel zu wenig geachtet, dieser wunderbare Wein.
Ach stimmt jetzt, ja richtig, ja bitte weiter.
Und ich übernehme jetzt
einfach. Nein, das ist absolut richtig, das stimmt doch, ja, ich habe so.
Und er hat so den einen oder anderen Sherry-Drink bei mir bestellt, so, es ging dann um Empfehlungen, wir haben Sherry-Cobbler gemacht, wir haben einige andere Varianten gemacht und irgendwann, ganz ehrlich, gingen mir auch so ein bisschen die Rezepte aus.
Man hat ja immer so von, man hat dann seine 3, 4...
Genau. Und er war aber im Mut und wollte immer mehr und wollte immer mehr. Und irgendwann war so dieser Moment erreicht, wo ich ihn natürlich jetzt auch nicht mehr enttäuschen wollte und konnte. Und jetzt mit irgendetwas hinterm Zaun herkommen musste, was er nicht kennt und vielleicht sogar, was es bis zu dem Zeitpunkt nicht gibt. Und manchmal passiert mir das. Also ich kreiere keine Drinks. Ich stelle mich nicht hin und sage so, heute Sonntag, heute mache ich mal 3 neue Drinks. Das muss jetzt passieren, das ist ne, so, sondern die passieren einfach. Und die passieren mir häufig einfach. Genau. Das passiert mir einfach, wenn ich etwas probiere und auf einmal kommt irgendeine Assoziation, das später vielleicht auch noch zum Estival Manhattan, wie das dann so passiert ist, aber der ähnlich entstanden ist. Aber hier war es jetzt so, dass ich angefangen habe, einfach einen Pedro Ximénez Sherry ins Rührglas zu geben und geguckt habe, was passiert da. Ich habe es dann natürlich auch probiert. Ich habe mir so einen kleinen Schluck auch in so ein Nosing-Glas gegeben und habe daran gerochen und probiert und wollte Kirsche damit zubringen. Und Kirsche in erster Linie dachte ich, muss sehr, sehr satt und auch ähnlich süß dazukommen. Und habe dann angefangen, den wunderbaren Guinoyer de Dijon von Gabriel Boudier dazu zu geben.
Das ist ein Sauerkirsch.
Wildkirsch-Sauerkirsch.
Leider nicht so ganz leicht zu beziehen. Wird immer rarer, es ist etwas ärgerlich. Andererseits auch wieder charmant, weil dann hat man was. Wenn man ihn dann kriegt, ist wieder
gut. Er wird noch hergestellt.
Oder? Er wird noch hergestellt, aber es ist im Moment tatsächlich, es fällt so aus den Shops raus.
Es mangelt.
Wir bestellen immer in England, der hat dann mal wieder 12 Flaschen und auch wieder nicht. Mhm. Es hat bis jetzt, ich glaube, es gab selten, dass wir jetzt aussagen mussten, den Drink, aber manchmal sind wir ganz schön eng, weil man will den natürlich auch nicht mit was anderem machen. Da muss man ja genau bleiben, das geht nun auch nicht.
Naja, die beiden dann zusammengegeben und das war noch nicht so dolle, es funktionierte, aber die Kirsche ging natürlich trotz der Intensität dieses Likörs gegen den Pedro Ximénez Sherry unter. Das Bindeglied in dem Moment war halt hochprozentiger Alkohol, wo ich gucken musste, was nehme ich dafür. Und am Anfang war der Gedanke, erst eine ganz gängige Spirituose zu nehmen, die wir sonst an der Bar benutzen, sei es Gin, sei es Rum, irgendwas Ungelagertes, irgendwas Weißes, weil wir nur genug satte Aromen dabei haben. Und dann stand da aber so eine Flasche Mouron-Kirsch rum. Und ich dachte, Kirsche, warte mal, du willst Kirsche nach vorne bringen. Naja, dann nimm doch halt auch ein Eau de Vie. Für mich war das bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so gängig, mit einem Eau de Vie zu mixen.
Das ist jetzt, da schließt der Kreis, weil sozusagen die Geschichte ist andersrum. Und darüber haben wir natürlich, der Gast saß an Tisch 20, das ist,
genau. Man
guckt links der erste Tisch, also eigentlich nah an der Bar. Es war Elia, wir haben uns immer so über die Bar unterhalten. Und der Kappes war so ein bisschen am Rumspielen und fing dann an mit dem.
Genau.
Und da, weil wir haben früher einen Drink oft probiert, also wir kannten ihn und der kam aus der alten und Fashion Bar. Und das war der Dr. Sack. Das war halt der einzige Drink, den wir immer kannten. Das war eine Mischung aus Eau de Vie de Kirsch, Kirschlikör, da aber Cherry Hearing seinerzeit, den anderen gab es noch nicht, und kräftigen Gin, meist Tanqueray haben wir genommen.
Das Lustige war, dass in dem Moment, als ich den Drink anfing zuzubereiten, Jörg, der an diesem Abend als Kellner mit zurückgegelten Haaren fungierte.
Leichtes Übergewicht.
Das wollte ich jetzt weglassen, weil der Whisky ist echt lecker, den du mir geschenkt hast.
Das habe ich schon mal nicht weggeschnitten.
Außerdem ist so diese Nummer mit dem Glashaus ja auch immer. Aber egal.
Ja, ich habe ja zum Glück mein Fläschchen. Papi von Winkel.
Ganz genau.
Der Vorteil daran ist, dass es voller als die 28.000 Euro Flasche.
Und du schautest dann ja über die Bar und sagtest zu mir, Lustig, woher kennst du denn den Drink,
Dr. Sack? Weil ich sammle die beiden Zutaten.
Ich sage, ich kenne keinen Dr. Sack. Ich kannte den Drink wirklich nicht, bis Jörg mir dann die Geschichte dessen erzählte und etc. So bin ich dann aber auf diesen Drink gekommen. Ich habe das Ganze gerührt, ins Glas gegeben und merkte schon, dass es ein sehr fordernder Drink ist. Und ich brauchte noch so ein, wie immer auch bei dem Don Raphael, so ein kleines Bindeglied, in diesem Fall jetzt aber nicht mitgerührt, sondern einfach drüber gegeben, die Zitronenzeste. Ja. Somit ist das Rezept auch komplett. Pedro Ximena Sherry, Genouillet de Dijon, Morand Kirsch und Zitronenzeste. Das ist der Professor Langnickel. Den servierten wir nur dann diesem Herrn, ohne
der
zu dem Zeitpunkt zu wissen.
Weil der Herr, das war Professor Langnickel.
Genau.
Also der Mann hieß Langnickel, war Professor an der Universität in Köln und betreibt sie immer noch. Eine ganz kleine Bar als Hobbyprojekt, glaube ich. Also ich will das gar nicht abstreiten, das hat sicherlich gewerblichen Charakter, aber das war jetzt nicht sein, er war eigentlich Professor. Ja. Und die Bar heißt Barfleiß. Und er ist halt so ein Liebhaber und kennt, deswegen war auch so, wir waren in tollen Gesprächen Sonntagabend. Wenn man jetzt ganz banal über betriebswirtschaftliche Gründe reden möchte, was wir nicht getan haben, wäre es ein schlechter Abend gewesen, es war aber ein toller Abend. Und der Dr. Langnickel, kam im Gespräch und dann wurde es halt Herr Professor, es tut mir leid. Es war Dr. Sack und Professor Langnickel. Ja. Die alte Geschichte ist, dass der Dr. Sack kommt aus dem Adlon Hotel und es gab einen Stammgast, der war Dr. Sack, der den da mal getrunken. Und dann haben wir halt überlegt, wie können wir diesen Drink nennen? Und dann haben wir, als wir die Geschichte von ihm hörten, haben wir dann gleich gesagt, dann muss der, das eine heißt Dr. Sack, der muss Professor Langnickel heißen. Das ist ja auch Professor Langnickel.
Ganz genau.
Und so hat das Kind seinen Namen bekommen. Und ist ein sehr charmanter Gast. Also an dem Abend gewesen und auch sonst, er war noch ein, zwei Mal da.
Einmal kam er mit Familie und Freunden, sodass dann 8 Leute an einem Tisch saßen. Und er so leicht schmunzelt und er sieht wirklich aus, wie man sich einen Professor vorstellt.
Langes graues Haar,
Schnauzbart. Und so saß er an den Tisch und bestellte mit so einem leichten in sich hineinkichern 8-mal Professor Langnickel. Und die bekam er dann auch und das war ganz großartig. Und wir haben uns die Jahre danach immer wieder auf dem Barkonvent in Berlin halt auch getroffen.
Da war er auch ein paar Mal, stimmt.
Wo er also jetzt mindestens 3-mal zu mir kam und ich habe immer, egal für wen und wo ich dort auf dem Barkonvent gearbeitet habe, die
so
Zutaten für den Professor
Langnickel da. Irgendwie kriegt man das hin, organisiert.
Und er hat immer seinen Professor Langnickel bei mir bekommen und fand das auch immer ganz toll. Und als ich einmal ein Foto von uns beiden hochgeladen hatte, fiel mir dann im Nachhinein auf, dass das so ein bisschen aussieht wie Vater und Sohn. So, absolut. Ja.
Das ist ja auch eine sehr charmante Geschichte.
Ja.
Das war ein ganz toller Abend.
Das war der Grund, warum man sonntags Bars aufmacht. Also,
ja, also, das steht da ja auch so. Es ist ja nach wie vor... ich sag mal, der Sonntag ist in beiden Bars eigentlich der Tag, der sicherlich von den Zahlen her, der man denkt, naja, also manchmal sind die gar nicht schlecht, aber ich finde, das ist sozusagen die Dienstleistung am Bildungstrinken. Also dafür, dass man natürlich mittlerweile manchmal am Freitag, Samstag verflucht wird, weil es vielleicht dann doch zu voll ist, weil wir zu viele charmante Stammgäste haben, ist der Sonntag sozusagen zum Aufholen. Und ich glaube, wer profimäßig eine Bar kennenlernen möchte, dem ist immer der Sonntag, Montag empfohlen. Die ganz Schlimmen haben dazu, das haben wir auch mal eine Zeit lang gesagt, wir haben immer so 1-2 Jahre haben wir die Öffnungszeiten sehr reduziert, weil wir das Personal sehr abgebaut haben.
Ja.
Und dann haben wir wieder erweitert und ich finde, diesen Sonntag finde ich nach wie vor, jetzt sind wir beide durch Familie eigentlich nicht die typischen Sonntagsbarkeeper, Herr Kappes und ich, das überlassen wir sozusagen den Nachfolgenden. Aber wir haben auch schon ein paar Jahre der Sonntagsschichten hinter uns.
Einige, durchaus einige.
Ja, und das sind wirklich immer eigentlich sind das die schönsten Abende gewesen.
Ja, das glaube ich.
Weil man hat dann 7 Gäste oder 9 oder mal sind es 20, aber oder sind nicht viele.
Mhm.
Aber da hat man dann, ich finde, wenn man so in dem Modus, wenn man den Sonntagabend mag, dann kriegt das auch so eine Dynamik. Man muss sich dann natürlich schon, man darf nicht so das verfluchen und denken, wenn man sich damit abgefunden, ich habe das immer gerne gemacht. Also wie gesagt, mit der Familie wird es ein bisschen enger, wenn dann so alle arbeiten und zur Schule gehen und dann sind die Tage, wo man sich sieht, ja eh ein bisschen limitiert. Aber vorher fand ich es immer ganz toll.
Ganz großartig, ja.
Vielleicht sollten wir ein Tribute to Sunday machen. Eines Tages, Herr Kappes.
Ja, gib mir einen Vorlauf, dass ich das zu Hause
ich auch,
kann.
Ja, keine Angst.
Und dass ich auf die Aufnahmetaste beim Tatort drücke.
Wir machen das jetzt aber ganz geschickt. Wir verschicken nur noch den Link zu diesem Podcast und gucken, ob Sie es gehört haben.
Ja, ganz genau.
Wieso? Wir haben doch gesagt, dass wir Sonntag kommen.
War angekündigt.
Nachweislich.
Monatelang im Keller aus.
Das ist offiziell. So, Herr Kappes, 10 vor. Jetzt müssen wir mal überlegen. Werte Bildungstrinker, machen wir das hier zu einer amtlichen Kurzfolge oder noch vielleicht einen schnellen Costamato bei der Zigarette? Ich meine, die muss jetzt eh aufgeraucht werden.
Ja, noch gute 10 Minuten.
Herr Kappe, wir sind Liebhaber langer, ordentlicher so Geschichten, deswegen man muss das auch, bevor man sie ver...
Ja, der Castamato ist ein Drink, der jetzt erst vor kurzem, vor 2, 3 Wochen entstanden ist in dieser Bar, auch wieder durch Gäste gesteuert. Das ist ganz schön. Also die meisten Kreationen, die irgendwie aus mir kommen, sind halt wirklich für Gäste, für einen Moment, für eine Situation. Und irgendwann merkt man, dass dieser Drink aber nicht nur auf diesen Gast, auf diesen speziellen Gast funktioniert, sondern dass es ein Drink ist, den man auch vielen anderen anbieten kann und möchte. Und so macht für mich das Kreieren von Drinks, weil sie halt einfach in dem Moment ein Bedürfnis befriedigen, hat auch einfach Sinn. Das war ein Abend, an dem Betty die Bar gemacht hat. Und wir haben zwei wunderbare Stammgäste, die extra für diese Bar anreisen, immer in der Mitte des Tresens Platz nehmen.
Das sind unglaublich, die Bar.
Und ganz fantastisch. Und dem Abend immer von sich aus schon ein Thema geben. Meist ist es eine Spirituose, die im Vordergrund stehen soll in den Drinks, oder ist es eine Getränkekategorie. Nennen wir es, ist ein Manhattan-Abend, es ist ein Rum-Abend, es ist ein Gin-Abend, es ist ein Tequila-Abend, wie auch immer.
Es sind eigentlich auch Vorzeige-Bildungsträger, das kann ich anders sagen. Ich hatte uns mal einmal vor langer Zeit mit diesem Buch überrascht, wo wir hinübergefallen sind.
Ganz großartig, sitzen an der
der
Bar.
Der hat ein Barbuch selber geschrieben für sich, wo der alles verzeichnet, was getrunken wird mit allen Rezepten und Abwandlungen. Der hat mir sogar als PDF geschickt, unter der Hand weiterleiten an Bildungstrinkerfreunde.
Ganz großartig.
Hatte wirklich ganz toll recherchiert. Also ganz, wie gesagt, der macht die Nachbearbeitung des Abends. Wir einfach ausschlafen, den Rausch bekämpfen, da wird nachgearbeitet. Und zwar ernsthaft.
Notizen nicht, was
man ist. Ja, wirklich. Also er macht das wirklich so, dass er Drinks dann auch für sich auseinander nimmt und zu Hause nochmal mit unterschiedlichen Spirituosen probiert, was für ihn das beste Mischungsverhältnis darstellt und macht sich dann so Fußnoten darunter und hat das ganz, ganz, ganz detailliert gemacht. Also wirklich ganz fantastisch.
Und Mann, Hannover,
Leute. Wo man wirklich selber nochmal gerne nachlesen möchte, was er da so alles notiert hat.
Gutes Vorbild.
Zumindest sind diese beiden nun an diesem Abend an der Bar, wie gesagt, Betty macht die Drinks an diesem Abend, ich die Tür, und hatten das Thema ganz ungewöhnlich für die beiden: Himbeere. Nicht Himbeergeist, nicht Himbeerpüree, nicht Himbeersirup.
Das ist in der Tat.
Sondern einfach das Thema
normalerweise ist das Thema, ne? Gin, Whisky, aged.
Genau. Nee, heute wollen wir Himbeere. Okay. Und Betty griff das natürlich sofort auf. Wir haben so ein paar Drinks im Lillion.
Ja, wir fahren auch schon ein paar.
Die mit der Himbeere funktionieren.
Darf ich fragen, war der Opener der Albemarle Collins?
Ich denke ja. Und dann ging das irgendwie
die über. Die Chance war auch hoch.
Genau. Ja, hätte auch sein können, dass sie schon zu oft hier waren, dass sie auch sagen können, was anderes. Ja. Deswegen, das ist schon sehr. Ist
der Cosmopolitan in der Version.
Genau, die 34. Ich hätte jetzt, und dann würde ich irgendwann den Billionär schicken.
Der Billionär ist aber mit Granatapfel.
Nee, warte, was ist das? Es gibt doch einen mit jetzt komme ich durcheinander mit Himbeer. Das ist Granatapfel?
Ja.
Bei Billionär?
Ja.
Komme ich durcheinander?
Ist der Bramble für Himbeer?
Nee, das ist. Nee. Da komme ich durcheinander.
Aber anyway, kamen da so ein paar Drinks mit Himbeere. Und Google. Betty kam dann so zu mir an die Seite und sagte: Du, Mario, jetzt haben wir ja mit Himbeere oft sehr, sehr frische Drinks. Also Drinks, die immer irgendwo fruchtbetont, säurebetont, die irgendwelche frischen Mitspieler haben. Ich hätte ganz gerne für die beiden als Empfehlung so zum Ende, weil sie immer gerne so etwas in Old Fashioned oder sonst wie Richtung trinken irgendwie. Meinst du, man kann einen Rum Old Fashioned irgendwie mit ein bisschen Himbeere machen? Sie bekam nicht direkt eine Antwort von mir, sondern meine Kollegen beschreiben mich alle in diesem Moment so, weil ich das gar nicht so mitgekriegt habe, wie ich dann auf Höhe des Reservierungsbuches stand.
Entschuldigung.
Und so 10 Minuten, eine Viertelstunde mehr oder weniger in Gedanken versunken dort stand. Das war noch ein früher Abend, das klingelte nicht so oft, so ging das. Und irgendwann kam so nach 10 Minuten, eine Viertelstunde, wie gesagt, von mir der Satz in Richtung Betty: Darf ich mal kurz hinter die Bar? Wofür Betty guckt und sagt: Ja, natürlich darfst du hinter die Bar.
Herr Kappes ist aus seiner Lethargie aufgewacht.
Ja, genau. Ich war noch in Gedanken.
Es ist mir wieder eingefallen, das war nicht der Billionär, sondern der Blinker guckt.
Ja, genau.
Blinker ist
genau.
Ein Whisky. Ja, ich hab's vergessen.
Naja, zumindest ging ich dann hinter die Bar, weil ich hatte die Idee, Wie die auch immer entstanden ist, weiß ich nicht. Irgendwann war dieser Geschmack da. Strega, also einen italienischen Likör, der eine Hauptaromatik Safran und Anis hat, mit dieser Himbeere zusammenzubringen. Passierte auch recht zielsicher mit 2 cl Strega und einem Barlöffel Himbeersirup. Barlöffel sicherlich durch die Idee von Betty schon gegeben, etwas in der Old-Fashioned-Richtung zu machen. So, die beiden zusammen funktionierten schon. Also ich schmeckte immer noch Himbeere, was mich im ersten Moment sehr erstaunt hat.
Lag aber auch an dem schon sehr dominant.
Mit liegt aber auch an dem guten Himbeersirup von Dabo dann. Ne? Also nicht irgendwie artificial, sondern wirklich richtig Himbeere dort ganz, ganz klar wahrzunehmen. So, die beiden funktionierten zusammen, brauchten aber, wie immer, halt einen potenten Mitspieler.
Das reicht uns ja nicht.
Das reicht uns nicht. Ja, Sirup und Likör, das reicht uns sicherlich nicht.
Das ist ein guter Anfang, aber.
Na, und dann war so die Frage, was gebe ich jetzt dazu? Und das war dann irgendwie am Anfang, sicherlich war die Idee rum, aber irgendwie gefiel mir das nicht, weil mir das alles zu brachial war vom Aroma. Rum ist ja sehr einnehmend und legt in so einem Drink halt einfach dann auch so eine Süße drunter, die ich nicht wollte. Also
wenn es die dunklen klassischen,
die
oft ja mittlerweile sehr süß sind.
Ja. Wo ich ja dann auch beim Old-Fashioned-Thema wieder war.
Ja.
Und dann hatte ich das große Glück, 2 Tage vorher nochmal einen Highland Scotch von Glenfarclas probiert zu haben.
Einmal spüren bitte für den Van Winkle.
Der dann in meinen Augen vom Aroma halt einfach sehr, sehr gut passte. Ich dachte in dem Moment, nee, das ist er. Man muss dazu wissen, das ist ein Highland Whisky, der 1993, dazu komme ich gleich noch, 1993 destilliert wurde. Und in diesem Fall die Flaschen, die wir jetzt haben, 2014 abgefüllt wurde. Und der die gesamte Zeit in Oloroso Sherry Fässern gelegen hat. Man mag es mir nachsehen, da ist dann wieder der Sherry im Spiel. Es zieht sich halt durch. Ich will auch gar nicht langweilen.
Ich möchte an dieser Stelle auf den zweiten Teil schon mal verweisen. Da reden wir dann vielleicht über Herrn Kappes Vergangenheit. Und da gab es Under the Cherry Moon. Oh, oh, oh. Da ist dann auch die Brücke zum Sherry, Herr Kappes.
Okay, Meier.
Das wird eine schöne Sonderfrage.
Memo an mich. Ich muss die dunkle Seite des Herrn Meiers aufdecken. Und glaub mir, da gibt es einiges.
Auch irgendwas, was nicht verblockt ist.
Ja. Ich werde was finden.
Der findet auch was. Entschuldigung, jetzt habe ich das. Bei Sherry, das war es. Ja. Das war jetzt der beim Fußball, aber der kam so auf den Fuß, der
lag vorm Tor.
Steil rein, der musste genommen.
Und der Torwart war gerade Kaffee trinken.
Genau so.
Nun gut, also. Ich recht zielsicher 6 cl, man mag es mir mal nachsehen, was den Wareneinsatz angeht, zu diesem 2 cl Träger und diesem Barlöffel Himbeersirup dazugegeben, gerührt, eingeschenkt, Betty und dem Rest des Teams hingestellt und gesagt, probiert mal. Ja, und genau das war zu hören, was wir jetzt gerade hatten, nichts.
Ja, das ist immer ein gutes Zeichen bei Backen, ne?
Dachte gerade so, okay, ist das jetzt so scheiße? Ist das irgendwie, darf ich scheiße sagen?
Scheiße,
okay.
Wie sage ich es ihm jetzt nicht?
Genau. Nee, es war fantastisch. Der hat wirklich auf Anhieb funktioniert. Und der erste Gast, dem ich dann diesen Drink nach den beiden dann auch serviert habe, also sprich der zweite Gast, sagte dann recht treffend, lustig, am Anfang schmeckt das alles sehr mild, aber am Ende ist das doch ein Drink, der hat ganz schön Punch.
Das stimmt übrigens auch.
Der hat richtig Punch.
Also den dritten in Folge trinkt man nicht so ohne weiteres.
Ganz genau.
Zweiter geht noch.
Also, wir haben ja nun bei Don Raphael und Professor Langnickel nun schon mitgekriegt, dass es mit der Namensfindung immer halt auch irgendwas mit einer Geschichte zu tun hat. Und ich war lange am Überlegen, wie ich diesen Drink jetzt nenne. Und die ersten 2-3 Tage war der Drink noch namenlos. Dann hatte ich aber auf einem Dienstag einen Catering-Auftrag, der dazu führte, dass ich rechtzeitig nach Hause kam. Nur hatte meine Frau zu dem Zeitpunkt, als sie nach Hause kam, noch Besuch. Keine Angst, da ist nichts passiert, was unsere Ehe gefährden könnte.
Das war so keine Überraschung.
Nee, sorry, ich hatte auch vorher angerufen.
Mario, was machst du denn hier?
Aber man kennt das, glaube ich, wenn dann 2 Damen im Wohnzimmer auf dem Sofa sitzen, die Flasche Wein geöffnet ist und die Gespräche in ihren Augen tief sind. Man verlässt diesen Raum. Man will dann da auch nicht mit in der InStyle blättern oder sonst was. Das ist dann auch einfach vorbei. Handtaschentipps kann man auch nicht geben, man kann höchstens so.
Jetzt sollten wir diese Teile rausschneiden.
Achso. Entschuldigung.
Nee, ich dachte,
nur für die Frau.
Achso, nee, nee, die kann das hören. Das ist okay, die Ehe ist gesichert. So, führte dazu, dass ich mich dann still und heimlich in die Küche verzogen habe, mein Rechner aufmachte und mir eine Dokumentation über Mike Tyson angeguckt habe.
Das macht man ja immer so, wenn man nach Hause kommt und die Frauen, die mir dann reden, da guckt man sich Boxdokumentation.
Ja, finde ich auch. Ne?
Ja, ja, nein, mach ich oft.
Machst du oft, ne?
Ja, ja. Das war Mike Tyson.
Ja, zumindest machte ich das, wie ich das dann auch häufig so mache und sah diese Dokumentation zum wiederholten Male und da ging es im ersten Teil sehr, sehr stark um seinen ersten Trainer. Sein erster Trainer, Konstantin D'Amato, war jemand, der in erster Linie ihn natürlich entdeckt hat und ihn im Alter, ich glaube von 14, 15, von der Straße geholt hat, direkt bei ihm im Haus hat einziehen lassen und ihn über Jahre trainiert hat, bis hin zu dem, dass er dann mit 20 der jüngste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten geworden ist, was Konstantin D'Amato leider nicht mehr miterlebt hat, weil er 11 Monate zuvor verstorben war. Er hat aber einen eigenen Boxstil erfunden und dann auch verbreitet. Er war beratend tätig, auch für Boxlegenden wie Muhammad Ali und auch andere. Und hat diesen eigenen Boxstil sehr, sehr geprägt. Und wer mal einen Kampf von Mike Tyson gesehen hat, weiß, dass der Typ nicht groß ist und dass der einen unglaublich harten Schlag hat. Und das
schließt sich der Kreis zu dem
ist quasi der Untertitel zu dem Drink Cass D'Amato. Cass ist einfach die Kurzform von Konstantin und sein Vorname. Short and Punchy. Das ist so der Untertitel des Drinks, wie ich ihn benennen würde. Kategorie Short Drink und Punchy ist er auf jeden Fall. Lustig war am Ende dann noch die Begebenheit. Ich habe dann noch ein bisschen mehr über Cass D'Amato gelesen. In Bezug auf den 1993 destillierten Glenfarclas, das 1993 in New York die 14. Straße umbenannt wurde in den Cass D'Amato Way, ihm zu Ehren. Und da war für mich klar, wie dieser Drink heißt.
Und Cass D'Amato. Das passt jetzt ja alles.
Alle Kreise schließen sich.
Das passt alles, es ist rund und damit came ich aus.
Wunderschöne Handlungsfäden hatten wir hier.
Absolut, total. So, sollten Sie am 1. Oktober um 18 Uhr vor der Bar gestanden haben und niemand hat geöffnet, es ist jetzt 18:03 Uhr. Es tut mir leid. Manchmal gibt es Dinge, die sind wichtig, sozusagen die Verbreitung von Bildungswissen, Bildungstrinken und Bildungswissen. Gut. Wie war das mit dem Schneiden?
Die Verbreitung von Bildungstrinken. Durst trinken.
Ja, genau. Bildungswissen. Das kann man jetzt vielleicht dieser gut geschenkten Portion Papi von Winkel.
Von dem ich übrigens noch
nicht. Ja, das ist mir aufgefallen. Tut mir leid, aber ich war's.
Ich muss ich nochmal kurz darauf hinweisen.
So viel Zeit muss sein. Also jetzt müssen Sie wahrscheinlich nochmal 3 Minuten länger warten, bis 6:06. Das ist nun mal so. Ich sag mal, tschüss. Aber das scheitert auch nach einer Wiederholungsfolge. Ich bin Kappes hier oben im Büro nochmal einschließen. Da finden wir dann Under the Sherry Moon. Aber nee, da könnten Herr Kappes und ich, wir können ja mal, das wollten wir immer machen.
Ja.
Blast from the past.
Ja, genau.
Oh. Oh. Wunderbarer Arbeitstitel, wunderbar.
Liebe Bildungstrinker, freuen Sie sich schon jetzt auf A Blast from the Past. Mario Kappes, Jörg Meyer und Matthias Bauer war seinerzeit, ich glaube, Herr Bauer ist ein bisschen jünger als Sie, oder?
Ein bisschen.
Ja. Okay, der so durfte da noch nicht trinken, der ist noch mit der Trompete um Tannenbaum. Mal zuhören dürfte er das.
Ja, gut.
Tschüss. Also, tschüss. Wir sagen mal tschüss und tschüss. Das muss nicht immer gemixt sein. Geht auch so. Muss nur gut sein.